und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Wir sind bei der 131. Folge und dem 95. Interview und diesmal habe ich mit Florian gesprochen. Florian ist 38, genau, mehr oder weniger ganz genau ein Jahr nüchtern und ganz genau ein Jahr verheiratet. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, aber nicht so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Florian hat so ziemlich alles durch, was es beim Trinken gibt, was die anderen auch so durchhaben. Unter anderem eben lustige Trinkregeln, kontrolliertes Trinken und möglicherweise funktioniert das nicht, sagte er. Was Florian auch gesagt hat, Mensch, damals hat er gedacht, auf der Arbeit läuft ja alles. Ja, eigentlich ja. Und wenn man eigentlich sagt, dann kommt da vielleicht auch noch ein Uneigentlich zu. Florian zählt auf, was sich offensichtlich bei ihm verändert hat und was nicht so ganz offensichtlich ist. Und warum wir über FIFA-Spielen an der Konsole reden, das ist auch wirklich interessant und lustig. Und Florian sagt, der beste Zeitpunkt zum Aufhören ist jetzt. Und dieses Interview ist ein bisschen anders als die anderen, die ich sonst so führe. Ich sage ja immer meinen Gästen, Mensch, bereite dich nicht drauf vor. Das ist viel lustiger, wenn wir beide nicht wissen, was kommt. Jetzt sind wir im 95. Interview und Florian wusste offenbar, was kommt und hat sich darauf vorbereitet. Und zwar sehr gut, so gut, dass er diesen ganzen Katalog, den er notiert hat, gar nicht abarbeiten konnte. Den hat er mir nachher geschickt. Lieber Florian, vielen Dank dafür. Wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann werde ich den mal durcharbeiten. Für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gibt es nichts zum Durcharbeiten. Da gibt es einfach nur eine Mail zu schreiben an kai@tanzenkannmanauchaufbrause.de oder du schreibst mir eine WhatsApp über die hinterlegte Nummer und bittest mal um Rückmeldung, weil dann sprechen wir über das Interview bzw. über den Termin des Interviews, das wir beide dann führen werden. Wenn du mir was spendieren willst, dann gibt es in den Shownotes einen kleinen Link zu buymeacoffee.com. Da kannst du mir einen Kaffee beziehungsweise eine Brause ausgeben. Und bleib bitte bis ganz zum Schluss dran, weil dann werde ich noch erzählen, was es in der kommenden Woche gibt. Ich verspreche ein Gespräch, das wirklich toll ist. Jetzt geht es erstmal hier um Florian. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freu dich auf Florian. Ich grüße dich, lieber Florian.
Hallo, lieber Kai.
Hallöchen. Jetzt wollte ich heute endlich mal was anderes sagen zum Start.
Ich habe mich aber genau auf diese Begrüßung vorbereitet.
Ja genau, das habe ich wohl gemerkt, ja. Ich bin ein bisschen angeschlagen, also wenn ich zwischendurch mal mich wegdrehe und huste, dann liegt das an meinem Gesundheitszustand, nicht an dem, was du erzählst. Du hast dich netterweise bei mir gemeldet, weil genau. Du sagst, du möchtest mal der Gemeinschaft etwas zurückgeben.
Ja, das ist auf jeden Fall längst überfällig, denke ich. Weil ich habe jetzt genug sozusagen selbst profitiert von eurem Engagement und da möchte ich jetzt einfach mal was zurückgeben.
Super, so soll das sein. So wünsche ich mir das ja von jedem Hörer, dann hätten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier Gesprächspartner für den Podcast. Erzähl mal was ein bisschen über dich bitte, Florian.
Ja, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Also ich bin 38 Jahre alt, seit einem Jahr glücklich verheiratet, von Beruf IT-Projektmanager, nebenbei auch leidenschaftlicher Musiker. Das wird in der Geschichte sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aha. Und ich komme aus der schönen Pfalz in Südwestdeutschland, wie man wahrscheinlich unschwer an meinem Akzent erkennen wird.
Die Pfalz ist ja dafür bekannt, nicht nur für schöne Landschaften, sondern auch für viel Alkohol, ne?
Richtig.
Freund von mir, der hat in der Pfalz einen Weinberg und da waren wir dann ab und zu mal zur Lese. Und das endete dann immer böse, wenn wir da waren.
Ja, da kann ich mitreden.
Ja. Und ich war auch ein paar Mal mit meiner Freundin jetzt da in der Pfalz, noch zu Trinkzeiten. Wunderschönes Gebiet, ja, aber der nächste Tag war immer zur Hälfte zerstört. Egal wie das Wetter war, da ging ja nicht viel.
Genau.
Ja.
Ja, ja, und ja. So hat das ja im Grunde dann auch angefangen, logischerweise.
Ja. Was spielst du für ein Instrument?
Piano.
Ah, okay. Also dann nehme ich mal an, du bist kein Konzertpianist, sondern spielst in der Band oder wie ist das?
Genau. Also ich bin schon seit über 20 Jahren mittlerweile in Bands aktiv. Also früher hatte ich zig Bands parallel. Mittlerweile, da ich ja auch berufstätig bin in einem anderen Bereich, habe ich es jetzt auf ein Projekt reduziert, aber da geben wir schon auch Gas. Also das gehen wir schon ernsthaft an. Und okay. Sind da auch deutschlandweit unterwegs mit.
Also ihr verdient da auch richtig Geld mit?
Nee.
Nee?
Leider der entscheidende Unterschied. Also wir machen ja eigene Musik. Ja, also wir haben schon mehrere Alben produziert, Musikvideos. Und das kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Mhm. Das dürfte auch bekannt sein, hat es halt die Branche generell nicht leicht, also wenn es um kleine Clubs geht und so weiter, und da bleibt halt gagetechnisch in der Regel nicht so wahnsinnig viel dabei hängen. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen meine Steuererklärung gemacht, im Prinzip wird das, was ich an Gage einnehme, von den Fahrtkosten direkt schon wieder aufgefressen. Ist halt so.
Ich kenne nur den Spruch, wir hatten eine Gage von $200 ausgemacht und ihr hattet für $300 Bier.
Ja, ja, so. Also so läuft es bei uns jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ja.
Also bleibt, macht Spaß, aber verdienst da kein Geld mit, okay.
Ja, absolut, aber das war ja von mir auch eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich habe so mit 20 natürlich auch mal drüber nachgedacht, ob ich Berufsmusiker werden soll. Und bin aber letztendlich halt zum Ergebnis gekommen, dass ich glücklicher damit bin, wenn ich was anderes tue, das mir vielleicht auch halt gut liegt, mit dem ich auch vernünftig leben kann und dann halt dafür aber auch eine große Freiheit genieße in meiner Freizeit. Ja, also ich kann, ich muss ja keinen Scheiß machen. Ich muss ja nichts spielen, auf das ich keine Lust habe. Und das ist halt schon auch ein Riesenvorteil.
Das stimmt, ja, genau. Kann man euch bei Spotify finden?
Absolut, absolut.
Die Band kannst heißt, du sagen, wie deine Band heißt?
Ja, sehr gerne. Luke. Das ist halt natürlich ein Name, der, gerade wenn es jetzt darum geht, mal einfach auf Spotify zu gucken, echt unglücklich ist, weil du findest dann natürlich diverse Künstler, die so heißen. Aber wir sind eine New Blues Band aus Saarbrücken und kannst auch gerne mal auf die Website gucken.
Sag mal, Luke, wie schreibt man denn das Luke? Damit fängt das ja schon an, ne?
Luke, L-U-K-E. Ja, du kannst zum Beispiel auf die Website gehen. Das ist luke-band.com. Luke-band.com.
Okay, ja. Sehr gut. Aber wir wollen ja nicht nur über die Musik sprechen. Wollen ja über deinen Werdegang sprechen. Und du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du offenbar, wenn ich das richtig zusammenrechne, am Tag deiner Hochzeit aufgehört hast zu trinken. Ist das richtig?
So kann man das kurz zusammengefasst sagen. Wobei der Zeitpunkt tatsächlich eher zufällig ist. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären.
Ja.
Aber grundsätzlich stimmt's. Also ich habe zum letzten Mal an meiner Hochzeit Alkohol getrunken.
Ach, an der Hochzeit, okay, ja. Ja. Okay, gut, dann fangen wir doch mal vorne an. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt den Eindruck hattest, du müsstest mal aufhören mit dem Trinken?
Ja, also vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst. Also wie schon gesagt, ich komme aus einer ländlichen Gegend und ja, da wird ja zu allen Anlässen ganz selbstverständlich Alkohol getrunken. Ja, zu Kirchenfesten, Straßenfesten, bei der Kirmes oder wie es bei uns heißt, bei der Kerbe, bei Wanderungen, Geburtstagen, im Sportverein, also überall, wie wir wissen. Und auch bei mir in der Familie war der Umgang damit relativ locker. Also es wurden oft viele Gäste eingeladen. Wir haben auch am Wochenende immer viel unternommen, viele Urlaube gemacht. Und ich denke, dass ich diese Rituale dann auch einfach so übernommen habe. Ja, und später zum Beispiel auch viele meiner Geburtstage dann immer groß gefeiert habe mit Freunden. Mhm. Und natürlich spielt da logischerweise Alkohol eine Rolle. Und also sprich, damit bin ich aufgewachsen. Und dann ab 18 wurde ich ja dank Führerschein ein bisschen unabhängiger. Und die Freiheit habe ich halt auch genutzt. Also während der Zivildienstzeit viel Musik und Party gemacht, während der Ausbildungs- und Studienzeit viel Musik und Party. Ich habe beim Feiern auch immer ziemlich lange durchgehalten. Also ich habe da oft halt kein Ende gefunden, es sei denn, ich bin eingeschlafen.
Oha, ja.
Ja, das ist ziemlich oft passiert. Da haben sich natürlich auch viele immer drüber amüsiert. Auf meine Kosten. Also ich bin wirklich schon an den skurrilsten Orten eingeschlafen. Also klar, am Gesellschaftstisch, aber zum Beispiel auch halt auf dem Barhocker oder auf der Lautsprecherbox in der Diskothek. Oder, das war auch ein Highlight, neben einer lauten Blaskapelle auf einem Bierfest.
Oha.
Ja. Und im Berufsleben ging es dann halt auch so weiter. Ich erinnere mich da halt an rauschende Weihnachtsfeiern und Sommerfeste. Ich bin außerdem auch ein Genussmensch. Also ich weiß ein gutes Essen im Restaurant zu schätzen. Und das war halt natürlich auch immer mit gutem Wein verbunden und dann auch noch mit einem Schnaps hinterher. Aber... Und das unterscheidet mich vielleicht ein bisschen von dem einen oder anderen. Ich habe nicht nur zu feierlichen Anlässen getrunken. Also ich habe auch zu Hause zur Entspannung mir gern mal eine Flasche Wein aufgemacht. Ich habe auch lange in der Wohngemeinschaft gelebt. Und da ist ja der Übergang sowieso fließend, ja, zwischen dem Trinken in Gemeinschaft und dem Alleinetrinken.
Mhm. Ja. Und wenn du essen warst, du sagst, du bist ein Genussmensch, war denn das auch für dich immer Legitimation, einen guten Wein auszuwählen und sich den schön reinzukippen?
Absolut.
Und wann ist dir klar geworden, dass das im Grunde genommen ja nur eine Legitimation ist, dafür zu trinken?
Das war ein ganz, ganz langer Prozess, das zu erkennen. Also ich kann mal ein bisschen die Geschichte dann jetzt beschreiben, wie es dann zu der Abstinenz kam. Also ich habe schon relativ früh angefangen, Abstinenzphasen einzulegen. Also heutzutage nennt man das ja zum Beispiel den Dry January. Mhm. Und also das zeigt ja schon, dass ich, also dass bei mir schon damals der Gedanke aufgekommen ist, dass ich eventuell zu viel trinke. Ja? Und dann gab es mit diesen Abstinenzphasen auch Probleme. Also ich habe zum Beispiel den Zeitpunkt der Abstinenz halt immer so gelegt, dass ich in der Phase quasi möglichst wenig Verzicht üben muss. Ja, also habe immer geguckt, dass da nicht irgendwelche Geburtstage und so weiter drin liegen. Ich glaube, daher kommt auch der Dry January, weil ja, da ist halt irgendwie Weihnachten und Silvester vorbei und dann ist erstmal ein paar Wochen Ruhe und dann ist es halt auch nicht so schwer, mal ein paar Wochen nichts zu trinken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich halt des Öfteren so eine Abstinenzzeit, die ich mir vorgenommen habe, vorzeitig dann beendet habe. Ja? Also quasi nicht bei meinem Vorsatz geblieben bin.
Ja, weil es dann immer wichtige Ereignisse gab, die dann leider dazwischen gekommen sind wahrscheinlich, oder?
Genau, ja klar.
Naja. Und genau, wir nennen das ja immer kontrolliertes Trinken, ja. Dry January klingt immer so smart, weil das viele machen und das ist ja auch grundsätzlich eine sehr gute Sache. Das ist dann eine gute Sache, wenn man sich nicht am 2. Januar schon auf den 1. Februar freut.
Richtig. Ja,
das ist nämlich genau der Unterschied zwischen einem jemandem, der kein Alkoholthema hat, sondern einfach nur seinem Körper mal was Gutes tun will, und demjenigen, der echt ein Thema hat. Ja.
Genau. Also das kann ich bestätigen. Ich habe mich immer auf den Moment gefreut oder auch hingefiebert auf den Moment, wo es quasi wieder erlaubt war zu trinken. Und zum Thema kontrolliertes Trinken, da habe ich auch schon allerlei andere Regeln ausprobiert. Ja, also ich hab mir mal drei notiert. Klassiker, nur am Wochenende. Ja, das war ein Ratschlag von einem Bekannten.
Ja. Kennt jeder.
Mhm. Ja. Oder nur zu besonderen Anlässen und halt nicht zu Hause zur Entspannung.
Ja. Darf ich da mal einhaken?
Ja.
Die besonderen Anlässe, die kommen ja dann plötzlich aus ganz unterschiedlichen Ecken, ne?
Absolut.
Denn ist ja, wenn der Heimatverein spielt, ist das jetzt ein besonderer Anlass? Eigentlich schon, oder?
Richtig. Ja, das ist ja das Problem. Und also die Idee finde ich auch ganz interessant. Ich hatte den Gedanken, ich sollte vielleicht nur in einer bestimmten Qualität trinken. Ja.
Nee, ja.
Also ich bin ja, also beziehungsweise ich war Weinliebhaber, und ich meine, du kannst halt einen guten Rotwein trinken für, keine Ahnung, 10 Euro, ja. Oder du sagst dir, hey, so ab und zu bin ich mir mal irgendwie so einen ganz besonderen, der schon ganz lange gelagert ist und so weiter und so fort. Und den Gedanken hatte ich auch, ja, dass ich einfach die Standardweine sozusagen weglasse und dann einmal im Monat eine ganz besondere Rotweinflasche mir quasi nur gönne. Also da sind der Kreativität halt keine Grenzen gesetzt. Und also was phasenweise bei mir auch der Fall war natürlich, dass ich dann einfach mal das Problem verdrängt habe. Also sprich, mir gesagt habe, ach komm, mach dir nicht so viele Gedanken, ja, genieß dein Leben. Oder ich habe das auch vor mir rechtfertigt, indem ich gesagt habe, hey, auf der Arbeit läuft ja alles tipptopp. Sprich, da liegt ja offensichtlich kein Problem vor. Ja, darf ich mir ja auch mal was gönnen. So, also ich habe die ganzen Klassiker gedanklich alle durch im Prinzip.
Ja.
Und ja, sorry.
Nee, erzähl.
Nee, und dann kam es halt, also wie gesagt, das ist halt ein ganz, ganz langer Prozess. Ja, also so schleichend, wie man ja in so eine Abhängigkeit reingerät, ohne es zu merken. Ja, so schleichend ist ja auch der Prozess, das zu erkennen. Und dann gab es aber vor 2 Jahren so ein Wochenende, so ein berauschtes Wochenende, das dann echt diesen Prozess nochmal so richtig angeschoben hat. Also da habe ich es einfach komplett übertrieben. Ja, wir haben freitagsabends gespielt, danach noch ein Konzert gespielt, danach dann noch richtig hart Aftershow-Party gemacht bis in die Morgenstunden. Dann habe ich ein bisschen gepennt und dann bin ich direkt weiter auf ein Weinfest hier in der Gegend und habe dann am Nachmittag direkt quasi weiter getrunken, ja, bis dann spät in die Nacht, um dann halt also wirklich todesstrack irgendwie nach Hause zu torkeln und mich so gerade so ins Bett zu schleppen, also wahrscheinlich noch Klamotten an und alles. Und das war mir natürlich dann einen Tag später auch super peinlich und unangenehm, also meiner jetzigen Frau gegenüber. Mhm. Die ist ja wahnsinnig verständnisvoll und also hätte da jetzt kein großes Thema draus gemacht, aber mir war es einfach super peinlich. Und das war dann der Moment, wo ich mir ganz spontan erstmal eine Abstinenz verordnet hatte bis Weihnachten. Ja, wo ich gesagt habe, also Junge, jetzt musst du mal kurz runterfahren. Und dann habe ich mich auch zum ersten Mal so richtig tiefergehend mit Literatur befasst. Ja, also Klassiker Alan Carr zum Beispiel. Mhm. Ja, waren noch ein paar andere dabei. Und die Argumente haben mich auch rational komplett überzeugt. Mhm. Aber ich war mit diesem radikalen Lösungsvorschlag einfach noch nicht einverstanden. Nämlich zu sagen, ja, dann musst du einfach komplett aufhören zu trinken. Und dann ist das Problem weg. Ja, und nachdem ich mir halt an Weihnachten noch ein paar gute Vorsätze gemacht habe und mir gesagt habe, komm, schraub das mal ein bisschen runter, ja, wieder ein bisschen bewusster genießen und so weiter, dann bin ich halt auch relativ schnell wieder in alte Muster verfallen. Und dann hat es nochmal, ich sag mal, ein halb, dreiviertel Jahr gebraucht, bis im Sommerurlaub dann diese Gedanken in mir schon wieder gereift sind. Weil ich zum Beispiel dann auch gemerkt habe, dass ich jeden Abend im Urlaub ein Bier, mindestens ein Bier trinke. Und allein das Gedankenexperiment, jetzt mal morgen Abend kein Bier zu trinken, war schon wieder für mich ein Problem.
Dann geht ja auch am nächsten Tag die Sonne nicht auf, wenn du weißt, dass du abends kein Bier trinken kannst, oder? Ja. Und jetzt sag mal bitte, bevor du weitererzählst, wie lange war denn die Zeit zwischen Weihnachten und dem Moment davor, als du gesagt hast, du trinkst bis Weihnachten nichts?
Die Zeit, sorry, du meinst jetzt die Zeit?
Also du hast ja eine Zeit lang nichts getrunken bis Weihnachten dann, ne? Vor zwei Jahren.
Ja, das waren knapp anderthalb Monate.
Ja, okay, ja. Also jetzt nicht nichts, aber also schon eine gute Zeit. So.
Ja, klar. Also, wobei, für mich war das ja grundsätzlich, wie gesagt, also in Abstinenzphasen war ich ja grundsätzlich geübt. Ja, aber das Problem war ja trotzdem immer noch, dass ich immer noch dran geglaubt habe, dass ich nach dieser Abstinenzphase quasi wieder auf ein Level zurückkomme, das für mich okay ist, ja, mit dem ich leben kann.
Ja.
So, und das hatte ich dann endlich im Sommerurlaub letzten Jahres dann halt verstanden. Ja, ich war praktisch gedanklich jetzt bereit für die komplette Abstinenz.
Warum? Was hat sich getan?
Das lässt sich meines Erachtens rational nicht erklären. Also da war jetzt kein auslösendes Ereignis mehr. Ja, aber die Gedanken sind halt weiter gereift und ich habe irgendwie gemerkt, okay, die Ansätze, die ich jetzt vorher versucht habe, die haben ja offensichtlich keinen Erfolg gehabt. Mhm. Es läuft ja immer wieder auf selbe hinaus. Ich habe mich immer wieder ein bisschen fremdbestimmt gefühlt. Ja, ich bin sozusagen zum Beispiel im Sommerurlaub vor der einen Flasche Bier am Abend in die Knie gegangen, sozusagen. Ja, also ich habe die als Teil des Urlaubs gesehen, dass ich die mir gönnen muss. Ja? Und da hat es bei mir halt zumindest Klick gemacht, dass ich das mit dieser kompletten Abstinenz, dass es an der Zeit ist, das auszuprobieren. Und jetzt wird es halt unfreiwillig komisch, weil dann habe ich halt wieder drüber nachgedacht, ja, okay, aber ich muss ja den richtigen Zeitpunkt dafür finden.
Ah, genau.
Und dann habe ich in den Kalender geblickt und dann gucke ich so rein, oh, September, ah, schlecht, da ist ja ein Firmentreffen in England und da ist ja auch meine Hochzeit. Oktober, ah, schlecht, da sind mehrere Geburtstage und noch eine andere Hochzeit. Und dann November, oh, könnte klappen. Ah nein, da ist ja ein jährliches Treffen mit Bekannten zum FIFA-Zocken. Da trinken wir ja auch immer was. Ja, schade. Ich würde ja gern, aber irgendwie, also dieses Jahr kriege ich das irgendwie nicht mehr geregelt. So, und das, ich glaube, das habe ich so ein paar Tage mit mir rumgetragen, also diesen absurden Irrsinn im Kopf. Und dann kam das erste September-Wochenende, wo bei mir dann einfach der Groschen gefallen ist, wo ich dann halt gesagt habe, dass genau diese absurden Überlegungen, die ich die ganze Zeit da im Kopf habe, dass die ja genau das Problem sind. Also der beste Zeitpunkt zum Aufhören ist ja praktisch jetzt.
Ja? Sehr also, gut, genau.
Ja. Also ich wollte einfach, dass mit diesem Quatsch jetzt Schluss ist. Ja? Und deshalb, wie gesagt, ich kann den Moment an sich rückblickend nicht mehr rational erklären. Also sprich, ich kann es nicht durch das Bewusstsein erklären. Es war kein auslösendes Ereignis zuvor passiert. Und es ist halt dann zufällig in die Phase unserer Hochzeitsvorbereitungen gefallen. Also du musst dir das an dem Wochenende so vorstellen. Wir waren samstags noch groß Wein einkaufen in der Vorderpfalz für die Hochzeit. Und sonntags sage ich zu meiner Frau, ich will keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe da, da einfach keinen Bock mehr drauf. Und sie war auch etwas überrascht. Und ich habe ihr dann, wie man sich gut vorstellen kann, dann einen sehr langen Vortrag darüber gehalten. Also dafür bin ich bekannt. Und dann so nur nach einer Stunde, in der ich ihr die Argumente halt vorgetragen habe, hat sie dann gesagt, ja, super, cool, mach das. Ja. Aber, und jetzt möchte ich halt zu dem Punkt kommen mit der Hochzeit. Wie gesagt, der Zeitpunkt fiel zufällig in diese Phase der Hochzeitsvorbereitungen. Und da muss man jetzt halt wissen, dass, also zum einen hatte ich das mit meiner Abstinenz noch nicht im Familienkreis und im Freundeskreis halt kommuniziert. Und zum anderen mussten meine Frau und ich dann unerwarteterweise noch eine emotionale Achterbahnfahrt durchmachen bis zur Hochzeit. Weil 10 Tage dann überraschend mein Schwiegervater ins Krankenhaus musste mit ganz heftigen Schmerzen und sich dann nach ein paar Tagen halt rausgestellt hat, dass das was wirklich Ernsthaftes ist. Und es war zu dem Zeitpunkt nicht klar, ob er bei der Hochzeit dabei sein kann. Und also mein Schwiegervater ist ein super lieber Mensch, der ist immer für seine Familie da. Dementsprechend hat meine Frau, haben wir ein super Verhältnis zu ihm, wir haben auch ein super Verhältnis zur ganzen Familie. Dementsprechend war das natürlich ein Schock, weil wir konnten uns ja nicht wirklich vorstellen, zu heiraten, ohne dass er dabei ist. Und dann haben wir halt hin und her überlegt, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Wir hatten eigentlich einen erweiterten Freundeskreis eingeladen. Und dann haben wir uns, weil auch mein Schwiegervater natürlich nicht wollte, dass wir die Hochzeit absagen, haben wir uns dazu entschieden, unseren Freunden nochmal einen Brief zu schreiben und sie quasi nochmal auszuladen. Ja, weil wir nicht wussten, wie es an dem Tag sein wird. Wir waren nicht wirklich in Feierstimmung.
Ja.
Das heißt, wir haben es einfach reduziert auf den Familienkreis. Natürlich haben die Freunde das auch verstanden, ist ja klar. Und dann hat sich mein Schwiegervater einen Tag vor der Hochzeit selbst aus dem Krankenhaus entlassen und hat am nächsten Tag dann unter heftigsten Schmerzen an der Hochzeit teilgenommen, was natürlich für uns halt also ein ganz großer Moment war. Also das hat letztendlich die Hochzeit natürlich auch zu was Besonderem gemacht. Ja, also weil ich meine, was ist denn dir im Endeffekt am wichtigsten? Ja, wenn du dich mit einem Mensch bindest, da geht es um Familie, da geht es um Liebe. Und das war halt einfach für uns, für die Familie, war das halt ganz groß, dass er da dabei war.
Wow.
Ja.
Wie geht's ihm?
Im Moment verhältnismäßig gut. Er hat jetzt gerade eine Therapie hinter sich gebracht, ist jetzt wieder nach Hause gekommen. Und jetzt drückt man halt fest die Daumen, dass die Therapie genauso funktioniert hat. wenn das der Fall ist, dann, ja, dann haben wir noch sehr gute Perspektiven. Aber das war alles zu dem Zeitpunkt vollkommen unklar. Mhm. Aber jedenfalls, es war eine super schöne Hochzeit, ja, mit der Familie. Ich habe auch an dem Tag nichts getrunken. Ja, beim Sektempfang habe ich einen alkoholfreien Sekt einfach genommen. Abends dann im Restaurant habe ich einen alkoholfreien Cocktail getrunken und so. Ich habe ja dann auch noch eine Rede gehalten. Mir war das halt wichtig, auch zu jedem Familienmitglied die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube, mir ist das dann auch gut gelungen. So, und jetzt kommen wir zurück zum Alkohol. Und Achtung, Triggerwarnung, nicht zur Nachahmung empfohlen. Zu später Stunde kommt einer der Onkels meiner Frau, mit dem ich natürlich auch immer gute Weine zelebriert habe, setzt sich demonstrativ neben mich noch mit einer Flasche unseres Hochzeitsrotweins und einem Glas, quasi um mich aufzufordern, mit ihm anzustoßen. So. Mhm. Ich muss halt da fairerweise dazu sagen, ich habe ja meine Absicht mit der Abstinenz noch gar nicht mit den anderen geteilt, mit ihm auch noch nicht, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Und ich habe dann auch einfach keine Lust gehabt, an dem Abend jetzt plötzlich eine halbe Stunde, Stunde über das Thema zu reden und jetzt da ja eine Riesendiskussion draus zu machen, weil ich habe mir dann gesagt, komm, das ist jetzt ein Moment, Schwamm drüber, ich verabschiede mich jetzt nochmal ganz offiziell von meinem Weggefährten Alkohol, der mich jetzt da über 20 Jahre begleitet hat, und dann war es das. Und dabei ist es auch geblieben. Ja, also deshalb kam es letztendlich zufälligerweise dazu, dass ich zum selben Zeitpunkt aufgehört habe.
Ja, okay. Wenn man das so hört, klingt es anders, als wenn man einmal hört, so ich an dem Tag meiner Hochzeit habe ich das letzte Mal was getrunken. Nee. Da kann man viel rein interpretieren, genau. Von daher, so wird das eine runde Sache, ja. Wichtig ist, dass dein Schwiegervater wieder auf die Beine kommt, dass es ihm gut geht.
Definitiv.
Wow, ja. Und du wirst ja sicherlich, so wie eigentlich, ich würde mal sagen, jeder, den ich inzwischen gesprochen habe, gedacht haben, Leben ohne Alkohol ist irgendwie komisch. Wie soll das mit der Band funktionieren? Ja, ohne Aftershow-Gesaufe und deine Feiern mit den Kumpels, die wahrscheinlich ja auch vielfach aus der Region da kommen, die ja auch mit Alkohol groß geworden sind. Mhm. Wie war denn das vorher? Hattest du da Angst vor den Dingen, die da auf dich zukommen?
Ab dem Zeitpunkt, wo in mir der Gedanke gereift ist, ich bin jetzt wirklich bereit für die Abstinenz, nicht mehr, weil mein innerlicher Leidensdruck über Jahre hinweg einfach gewachsen ist. Und dann wirfst du ja die ganzen Dinge halt in die Waagschale und sagst dir, naja, komm, also so schlimm kann es dann schon nicht werden. Und da kann ich auch jedem die Angst nehmen. Also zumindest in meinem Umfeld war das von Anfang an überhaupt kein Problem. Also es gab keine Situation bisher, wo ich irgendwie in die Enge getrieben wurde oder mich dafür rechtfertigen musste. Was ab und zu mal vorkommt, ist, dass es vielleicht der ein oder andere noch vergisst, ja, dass er halt einfach nicht daran denkt, weil wenn man das halt irgendwie so 20 Jahre gewohnt ist, dass man mit mir halt auch mal einen trinken kann, dann braucht das eine gewisse Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber wenn ich dann immer kurz sage, du, danke, aber ich habe kein Interesse, dann ist das Thema vom Tisch.
Ja. Ist auch meine Erfahrung, ja, wenn man mit Leuten unterwegs ist, mit denen man viele Jahre um die Häuser gezogen ist, die reichen einem dann irgendwann ein Bier oder sagen, komm, ich bringe dir ein Bier mit. Und dann sagen, nee, ich trinke doch nichts. Ach ja. Dann ist auch gut. Und war das denn vorher so? Also der Gedanke in dir ist gereift, ich muss jetzt was tun oder ich will auch was tun. Hast du dir nicht Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen das hat? Also, ich sag mal, platt gesagt, dass am nächsten Tag die Sonne nicht mehr aufgeht oder die Erde aufhört sich zu drehen, wenn du nichts mehr trinken kannst oder nicht mehr trinken willst.
Nee, ganz im Gegenteil. Also es gab ja auch ganz spürbare Auswirkungen dann. Also das wirst du ja auch kennen. Ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto mehr hat halt auch der Kater reingehauen. Also das war dann jetzt in den letzten Jahren immer krasser. Also wenn du halt mal so ein richtig heftiges Feierwochenende hinter dir hattest, dann war der Montag stimmungstechnisch auf jeden Fall im Arsch und der Dienstag möglicherweise auch noch. Und also da kommt dann auch noch hinzu, also ich will nicht mir anmaßen, dass ich irgendwie bei dem Thema Depression mitsprechen könnte. Ja, da habe ich einen riesen Respekt vor. Hast du ja auch schon erwähnt in deinen Folgen. Ich habe mich auch schon mal interessenshalber ein bisschen damit befasst. Aber also ich denke, ich bin jetzt nicht akut davon betroffen. Aber wo ich mitreden kann, ist, wenn es um depressive Verstimmungen geht, beziehungsweise Winterdepressionen. Ja, also gerade die dunkle Jahreszeit schlägt halt auch massiv auf mein Gemüt. Ja, also ich merke halt, wenn ich ein paar Wochen lang keine Sonne mehr gekriegt habe, schlägt das einfach auf die Stimmung. Und Alkohol hat das halt spürbar verstärkt.
Nochmal befeuert, ja klar.
Richtig befeuert. Also ich kann ja jetzt nach einem Jahr schon sagen, dass der letzte Winter viel, viel besser war, was das Thema angeht, als die Winter zuvor. Und ein anderer Punkt ist der, dass, also ich gehe ja auch so langsam auf die 40 zu, da machst du dir ja immer mehr Gedanken auch über Gesundheit. Ja, also wie du die Gesundheit halt längerfristig noch erhalten kannst. Also mir ist das halt irgendwie total wichtig, weil ich bin halt ein freiheitsliebender Mensch. Ich will aktiv sein, ich will unterwegs sein. Und also meiner Meinung nach liegen da die Fakten halt längst auf der Hand, dass die gesündeste Menge Alkohol, die man trinken kann, halt einfach null ist.
Klar.
Das wissen rational auch die meisten. Aber es ist ja so, dass man das halt gern billigend in Kauf nimmt. Ja, dass man sich sagt, ach komm, so ein bisschen Spaß im Leben muss ja auch sein. Und wer weiß, wie alt man wird und so.
Ja. Genau, ja. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ne? Ja. Das Thema ist ja, dass die gesundheitlichen Folgen oder Spätfolgen, kann man sogar sagen, die treten ja nicht in Erscheinung. Ja? Das ist wie bei einem Raucher. Da wird es halt kritisch, wenn der morgens schon mit dem Husten aufwacht. Beim Trinken ist das halt, zieht sich das, glaube ich, nochmal deutlich länger, ja, bis man das wirklich spürt, ja. Und was du vorhin sagtest, finde ich ganz interessant, weil das hatte ich gestern gerade mit einer Klientin, mit der ich gesprochen habe, zum Thema, auf der Arbeit läuft ja alles. Ja, das hat die mir auch gesagt. Und das glaube ich auch. Der Punkt ist nur, mit jeder Flasche Wein, die man abends trinkt, geht die Performance am nächsten Tag ein kleines bisschen runter oder der Aufwand, um dieses kleine bisschen wieder aufzufangen, wird halt größer. Ja, das verschiebt sich. Also die Performance, die man vorher gebracht hat, die 100%, das sackt langsam ab und das kann man ausgleichen, aber mit immer höherem Kraftaufwand.
Ja.
Und das irgendwann, also es muss nicht sein, aber es kann irgendwann kippen. Aber wenn man feststellt, diesen zusätzlichen Kraftaufwand, den muss ich gar nicht betreiben, um gut in meinem Job zu sein. Wie geil ist das bitte, ne? Hast du das auch erlebt?
Ja, ach klar. Also Ich habe mir nochmal die Woche natürlich auch ganz viele Gedanken drüber gemacht. Ja, was hat sich denn jetzt so in dem Jahr verändert? Ja. Das ist ja auch eigentlich ein Schwerpunkt, den du ja in deinem Podcast zurecht legen willst. Ja, also
genau.
Es geht ja nicht auch immer nur darum, zu sagen, warum Alkohol böse ist und so weiter und so fort, sondern es geht ja vor allem auch darum, zu erkennen, warum Abstinenz so großartig ist. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Punkte, die in deinen Podcasts und anderen Podcasts und Büchern ja beschrieben werden. Da kann ich ja direkt einen Haken dran machen. Ja, also es gibt da so ein paar Punkte, die sehr offensichtlich sind. Also die sogar jedem einleuchten, der selbst immer noch trinkt. Also ich schlafe besser, beziehungsweise ich komme halt morgens früher aus dem Bett. Und ich lege dann auch einfach direkt los mit der Arbeit. Also mittlerweile fange ich morgens um 7 an. Und dann denke ich mir nachmittags um 3, 4, ach du, ich habe heute echt schon richtig was geschafft gekriegt. Also cool, eigentlich ja. Reicht es ja jetzt auch. Dann kann ich ja jetzt auch irgendwie in den Wald gehen. Oder dann natürlich körperlich bin ich fitter. Also mein Gewicht hat sich auch wieder reduziert. Wurde ich jetzt auch diverse Male wieder drauf angesprochen. Ich gebe weniger Geld aus, wenn ich ausgehe, weil halt die teuren Weine im Restaurant zum Beispiel wegfallen. Ja, wie schon angesprochen, ich habe mehr Energie. Also das sind Dinge, wenn man die jemandem erzählt, ich glaube, die leuchten auch sofort ein. Aber das ist halt was man billigend in Kauf nimmt, ja, für den Genuss sozusagen. Ja. Also es gibt da halt so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die nicht so offensichtlich sind. Fangen wir mal noch damit an. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie heftig man hin und wieder zu gesellschaftlichen Anlässen mit Alkohol konfrontiert wird. Ich habe da letztes Jahr im September direkt zu Beginn mal einen Crashtest machen dürfen, als ich dann zu diesem besagten Firmentreffen nach England gereist bin.
Ja.
Und dann kommst du halt abends aus dem Konferenzsaal raus und ich habe das noch bildlich vor Augen, ne? dann kommst du in eine Lobby rein, wo einfach, also reihenweise Tische standen mit vollen Weingläsern. Ausschließlich. Also nur Weingläser. Mhm. Also das war ja von den Organisatoren nicht bös gemeint. Ja, also ich kann da nicht irgendwie klagen, dass ich jetzt das Gefühl hätte, da besteht ein gewisser Gruppenzwang. Das ist definitiv nicht der Fall. Da arbeiten ganz viele vernünftige, tolerante Menschen und wer halt trinken will, trinkt und wer nicht trinken will, nicht. Ja. Aber trotzdem musste ich halt irgendwo in die Ecke gehen und dann fragen, Entschuldigung, haben Sie auch irgendwas Antialkoholisches? Ja. Eine andere Sache ist, die hast du schon öfters gesagt, kann ich auch hundertprozentig bestätigen. Es fällt mir mittlerweile auf, dass halt dann doch auch nicht alle trinken auf Feierlichkeit. Ja, das ist immer so einen harten Kern. Da habe ich halt früher dazugehört. Ja. Und dann gibt es aber ganz viele andere, die trinken vielleicht nur ein bisschen was oder auch einfach gar nichts. Ja,
ja, das, genau. Sehr gut. Da habe ich gerade dran gedacht. Ich war vor einer Woche erst, da war ich auf dem Reeperbahn-Festival. Habt ihr da gespielt?
Nee, aber wir haben letztes Jahr auch zwei Gigs in Hamburg, beziehungsweise bei Hamburg gespielt. Eins war in Bergedorf und eins in Norderstedt.
Also ich war auf dem Reeperbahn-Festival, da waren 400 Konzerte in 4 Tagen oder sowas. Da haben wir diverse Clubs besucht, Konzerte uns angeguckt. Und ich habe dann ganz bewusst mal darauf geachtet, wie viele Betrunkene sind denn um mich rum und wie würde ich das wohl sonst wahrnehmen, also zu alten Zeiten. Und also ich war um 7 da auf dem Kiez und ich bin um 1 nach Hause. Also 6 Stunden war ich da unterwegs. Und ich habe in all der Zeit Tausende von Menschen gesehen und nicht einen einzigen Betrunkenen. auf der Reeperbahn, ja, und drumherum. Und wenn ich getrunken hätte, dann wäre meine Wahrnehmung, dann hätte ich nämlich die 5 oder 6, die da rumgelaufen sind, die ich jetzt gar nicht gesehen habe, die wären mir garantiert aufgefallen und hätte mir gedacht, ach, guck mal, die anderen trinken ja auch.
Ja. Nee. Nee, ist abgefahren. Und ich habe dann auch realisiert, dass ich in der Vergangenheit auch des Öfteren mal die treibende Kraft war. Also wenn es darum so geht, komm, machen wir mal eine Flasche Wein auf. Weil jetzt sehe ich ja, dass ich in ähnliche Situationen komme und dann passiert das halt nicht. Das zeigt, also dass die anderen jetzt vielleicht auch einfach gar nicht immer dieses akute Bedürfnis haben, halt was zu trinken. Ja, dann hatte ich hatte noch so ein paar andere, also wirklich Aha-Erlebnisse, die, ja, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Also eine Sache, die ist ganz, plakativ schon fast. Dieses besagte jährliche FIFA-Treffen. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Konsolenzocker, aber FIFA, gerade in Gesellschaft, habe ich schon immer gern mal gezockt. Und das ist eine Runde von Jungs, die sich einmal im Jahr trifft. Ja, das heißt, das sind eigentlich immer dieselben Leute. Ja. Und in der Vergangenheit habe ich dann selbst auch was getrunken. Und wir waren immer spieltechnisch auf demselben Niveau. Und ich kann auch versichern, ich trainiere nicht zwischendrin. Ich hocke nicht alleine zu Hause und an der Konsole. So, beim letzten Mal, da war ich zum ersten Mal nüchtern dabei, da habe ich halt haushoch jedes Spiel gewonnen. Also es war mir selbst unangenehm. Ja, weil es war halt für beide Seiten frustrierend. Ja, also das ging so eindeutig aus immer, dass da halt keine Spannung aufkam. Aber ich habe halt in dem Moment realisiert, ja, also so ein Spiel, da geht es halt um Millisekunden Reaktionszeit, die du halt dann entweder hast oder halt eben nicht hast. Ja. Das war so ein erstes Aha-Erlebnis, wo ich so dachte, krass, wie sich das auf die Feinmotorik halt auswirkt. Eine andere Sache ist natürlich, dass wenn ich Konzerte mit meiner Band spiele, jetzt auf der Bühne viel selbstsicherer und entspannter bin. Ja, also ganz viel Kopfkino plötzlich wegfällt. Ich komme da gleich nochmal gern drauf zu sprechen. Auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich muss vorweg sagen, meine Frau und ich, wir streiten sehr, sehr selten. Wir führen wirklich eine sehr harmonische Beziehung. Aber natürlich kommt das bei uns auch ab und zu mal vor. Und lustigerweise haben wir 2019 und 2023 jeweils eine Camperreise nach Skandinavien gemacht. Und da musst du dir ja vorstellen, da legt man nur so grob fest, wo man hinfahren will und alles andere macht man dann natürlich halt auf dem Weg. Und 2019 sind wir da so ein bisschen aneinander geraten, so was so die Zielsetzung angeht. Und das hat zu der Zeit noch dazu geführt, dass ich 2-3 Tage lang richtig eingeschnappt war, ja, wo dann so richtig halt irgendwie schlechte Stimmung war. Und interessanterweise hatte ich in diesem Jahr, hatten wir im Prinzip fast exakt dieselbe Situation. Ja, wir haben kurz halt, hatten da ein Kommunikationsproblem und haben da irgendwie so ein bisschen Knatsch gekriegt. Und dann, das war wirklich fast ein magischer Moment. Dann ganz kurz beide haben wir durchgeatmet und dann nochmal kurz gesagt, hey, du, pass auf, wir wollen jetzt da gar nicht groß drüber streiten. Ich habe das eigentlich so und so gemeint. Und sie sagt dann, ja, ich habe das so und so gemeint. Ja, alles gut. Ein Thema war vom Tisch. Also es gab seither keine so Auseinandersetzungen mehr, wo man dann plötzlich halt irgendwie so tagelang mit sich sein Ego herumträgt, ja, und dann so nimmer auf sein Gegenüber zugeht. Und dann auch eine ganz subtile Geschichte, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann. Eine typische Situation, wenn du Augenkontakt zu einer anderen Person hast in einem Gespräch. ich habe mich früher ganz oft dann relativ unwohl gefühlt. Ja, also ich habe den Augenkontakt nicht richtig lang halten können. Also immer gern mal so kurz weggeguckt und so. Und mir ist dann bei mir selbst aufgefallen, dass ich jetzt halt problemlos, also es sei denn, ich muss jetzt wie jetzt halt irgendwie auf meine Notizen gucken, damit ich weiß, was ich hier erzähle. Aber dass ich halt in so Gesprächen den Augenkontakt viel länger halten kann. Und also ich schließe daraus, dass ich mich früher offensichtlich dass ich da nicht ganz mit mir im Reinen war. Ja, dass da was in mir war, für das ich mich dann vielleicht auch ein bisschen geschämt habe. Das ist meine heutige Interpretation.
Guter Punkt. Da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ja, dass jemand, der mit sich im Reinen ist, auch einfach, ja, Blickkontakt besser halten kann, weil derjenige dann einfach selbstbewusster sein kann. Ja, da gibt es nichts zu verstecken. Ja, und das ist das Unterbewusstsein. Ja, super. Guter Punkt. Ich möchte mal eins wissen, Florian. Ich unterstelle mal, oder du hast jetzt deine Frau nicht erwähnt, was das Trinken angeht, dass deine Frau wenig trinkt, oder?
Sehr wenig,
ja. Ja. Trinkt sie jetzt noch Alkohol oder trinkt sie gar nichts?
Ja, ja. Trinkt sie? Nee, sie trinkt auch noch ab und zu, stört mich aber nicht. Also.
Aber wie war denn das? Du hast ja eine einstündige Beichte abgelegt vor einem Jahr. Wie war denn das für sie? Hat sie gesagt, huch? Oder was war ihre Reaktion darauf?
Also wie gesagt, in dem Moment fand sie es natürlich grundsätzlich gut. Da ist ja auch eigentlich nichts Schlechtes dran zu finden. Aber sie hat auch nicht wirklich das Problem gesehen, aus ihrer Perspektive. Und ich glaube, dass sie erst im Nachhinein auch die Vorteile jetzt erkannt hat. Also auch da kann ich mal ein paar Beispiele nennen. Wir sind ja jetzt zum Beispiel nicht mehr die Letzten, wenn wir auf irgendwelchen Feiern sind. Ja. Also erinnere ich mich an ganz viele berauschte Abende, wo dann meine Frau gesagt hat, können wir so langsam mal nach Hause gehen und
das ist wie das Bällebad bei IKEA, ja, wenn die Eltern nach Hause wollen und die Kinder noch da bleiben wollen, ne?
Ja.
Nein, ich wusste, eins muss ich noch trinken. Einer geht noch. Warte, ich bin hier gerade in so einem schönen Gespräch.
Genau. Ja, und ein Spiel, was wir auch oft gespielt haben, ist die Frage, wer fährt denn heute? Ja. Und ich habe dann, großzügig, wie ich bin, dann öfters gesagt, du bist schon so oft gefahren, heute fahre ich mal. Ja.
Ja.
Ja, und dann kommen wir irgendwo hin, ich treffe dann wieder ein paar Leute und dann trinke ich mal einen ersten Drink und dann bin ich halt oft zu ihr gegangen und habe gesagt, willst du nicht vielleicht doch fahren, du trinkst doch eh nicht viel. Ja. Und das hat sie mir zu Recht natürlich auch des Öfteren dann aufs Butterbrot geschmiert. Mhm. Und ich setze da noch einen drauf. Ich habe da, glaube ich, so ziemlich den dümmsten Spruch aller Zeiten mal zu ihr gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, es lohnt sich ja überhaupt gar nicht, wenn ich fahre, weil du trinkst ja eh nicht viel. Ja? Also mein Verzicht lohnt sich ja dann gar nicht. Also wenn du wenigstens dann mal richtig was trinken würdest, ja, dann wird sich ja quasi mein Verzicht lohnen. Also das ist...
Mhm. Ich überlege gerade, wer hat denn sowas schon mal gesagt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich kannte mal ein paar, ja, das fand ich richtig skurril. Wenn die irgendwo hingefahren sind mit dem Auto, dann haben die quasi einen Wettsaufen gemacht, wer als erstes nicht mehr fahren kann. Ja, dann ist er los, hat sich erstmal drei Whisky reingeknallt oder zwei Gin Tonics, damit er dann zu seiner Frau gehen kann und sagen kann, ich kann jetzt nicht mehr fahren. Und es war jedes Mal so. Und sie dann immer so, toll, ja, ich habe hier gerade an meinem Prosecco einmal genippt. Also, skurril, ne, oder?
Ja, irre, völlig irre.
Und es ist natürlich auch der Partnerin, dem Partner gegenüber auch echt eine Frechheit,
so, genau,
das so zu machen, ja. Also, weil ich so viel trinke, steht es dir nicht zu, nur mal ein Gläschen zu trinken und dann nicht mehr fahren zu wollen. Ja, das bildest du dir ein, ja.
So. Unverschämtheit, und ich muss auch sagen, also ich wusste vorher schon, was ich an meiner Frau habe, ja, aber jetzt im Nachgang, also gerade jetzt auch in dem Jahr, ist mir das halt noch so dermaßen klar geworden, was ich eigentlich für ein Glück habe mit meiner Frau. Das ist Wahnsinn.
Toll, ja, Glückwunsch.
Ja.
Also es ist echt ein großer Punkt, ja, und ich kenne das auch aus der Vergangenheit, ja, da hieß es immer, okay, ich fahre hin, ja, das war eigentlich immer so meist diskussionsfrei. Ich bin dann hingefahren und dann sie dann zurück. Und das war für mich irgendwie meist so gesetzt. Und wenn, ich habe dann mal, bin ich dann auch gefahren, aber dann wollte ich immer ganz früh los, weil ich es dann immer total blöd fand. Damals noch, ja. Und heute eben diese Freiheit zu haben, so, und was du gesagt hast, finde ich so schön, da wollte ich auch nochmal aufgreifen, dass es, man muss dann nicht immer der Letzte sein auf einer Party. Und das findet die Partnerin oder der Partner, die jetzt grundsätzlich sowieso wenig trinken, total scheiße, ja, wenn einer sich da immer an seinem Glas noch festhält und sagt, nee, wir müssen jetzt noch hier bleiben, und wir rollen dann mit den Augen und würden am liebsten schon 3 Stunden im Bett liegen und schlafen.
Ja, vor allem kann da ja nichts Vernünftiges mehr dabei rumgekommen sein an Gesprächen.
So,
das muss ja dann für einen Nüchternen halt total ätzend sein, sich diesen Schwachsinn reinzuziehen.
Also, genau. Diese unsinnigen Gespräche, die sich dann im Kreis drehen. Ja, klar, das erleben wir ja jetzt auch. Also, wenn wir irgendwo hinkommen und da Leute trinken. Und dann stell dir mal vor, du bist jetzt derjenige, der nichts trinkt. Deine Frau trinkt ganz viel und gehört mit dazu, zu denen, die so einen Scheiß reden. Furchtbar, oder?
Ja, ja. Nee, ich bin froh, dass ich das einfach erkannt habe.
Also. Toll, ja. Wie oft denkst du dran, dass das eine gute Entscheidung für dich war?
Ziemlich oft. Also, wie gesagt, zum Beispiel eine Sache, die sich ja bei mir sehr verändert hat, ist, dass ich mittlerweile gerne früh morgens aufstehe. Das war früher anders. Da habe ich gerne länger gepennt. Und das ist halt dann auch immer so die Zeit des Tages, die ich für mich habe, also die ich auch sehr genieße, gerade am Wochenende, ja, mal morgens aufstehen und dann eine Runde in den Wald oder so. Und da feiere ich das eigentlich regelmäßig ab, weil mir ja immer wieder bewusst wird, du, früher hättest du jetzt an dem Tag erstmal deinen Rausch ausgeschlafen.
Ja. Ja.
Also Wahnsinn. Riesenunterschied.
Und wie ist das, wir haben ja mit deiner Musik angefangen, das würde ich jetzt zum Schluss nochmal aufgreifen. A, wie ist das für deine Bandkollegen? B, wie ist das mit deiner Konzentration auf der Bühne? Und C, was macht die Kreativität? Hat sich da was verändert? Weil ja sehr viele immer sagen, also Kreativität geht ja nur mit 3 Promille im Kopf, ja, oder mit 5 Joints. Das ist ja leider so ein Mythos, der so überliefert wurde.
Ja, ist ein absolut unsinniger Mythos. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also natürlich habe ich das auch lange geglaubt. Ja, also ich brauche mal so 2, 3 Bier vielleicht, einfach um ein bisschen lockerer zu werden, um die Aufregung loszuwerden. Was natürlich Unsinn ist, weil wir erstens ja mittlerweile wissen, dass dieses Gefühl der inneren Unruhe halt eigentlich durch diesen dauerhaften Alkoholkonsum vor allem befeuert wird, ja, und sich dann Alkohol in der Situation quasi als der Problemlöser präsentiert. Und außerdem erfordert ja das Musizieren und das Zusammenspiel mit einer Band, wie du sagst, Konzentration, es erfordert eine gewisse Feinmotorik, ja,
klar.
Es erfordert eine gewisse Präsenz, also den Moment jetzt so quasi wahrzunehmen, wie er ist, ja, also genau hinzuhören, was tun die anderen. Und wenn du halt ein paar Bier drin hast, dann kann mir halt keiner erzählen, dass du das dann besser hinkriegst. Es ist Quatsch. Also da kann ich auch eine Anekdote aus jungen Jahren erzählen. Wir haben da auch schon Experimente gemacht. Vielleicht genügen die keinem wissenschaftlichen Anspruch. Aber wir haben natürlich uns auch im Proberaum schon berauscht, ja, und dann das Ganze mal aufgenommen. Und wenn du dann spielst, ja, im berauschten Zustand, dann denkst du so, boah, das ist ja richtig geil, was ich, ja. Und dann hörst du dir das halt mal ein paar Tage später im nüchternen Kopf an und dann realisierst du halt direkt, dass da halt die Wahrnehmung und das, was tatsächlich passiert ist, komplett auseinanderklaffen.
Okay.
Das ist Quatsch. Und was ich jetzt zum Beispiel auch in der konkreten Bühnensituation sagen kann, das ist ja auch eine gewisse Drucksituation, der du dich da aussetzt. Ja, also du präsentierst dich da vor einer teilweise recht großen Menge von Leuten und dann hast du zum Beispiel auch mal ein Solo. Ja, also ich bin jetzt nicht ein Frontmann, ich stehe jetzt nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt, aber dann hast du mal plötzlich einen Moment, wo dann der ganze Fokus auf dich geht, ja. Und du dann ein Solo spielst. Und ein gutes Solo zu spielen, da gehören ja viele Aspekte mit rein. Ja, aber es gehört vor allem mit rein, dass du dich halt, dass du zu 100% bei der Sache bist und dass du aber auch eine gewisse Entspanntheit dabei hast. Ja, damit auch mal so ein Funke an Inspiration entstehen kann. Und da habe ich jetzt dieses Jahr halt krass gemerkt, dass so diese inneren Dialoge, die du halt vielleicht vorher hattest, so wie, oh, Achtung, jetzt kommt der Moment, wo du solieren musst, jetzt musst du richtig abliefern, ja, jetzt damit alle denken, was du für ein geiler Pianist bist, ja. Die lenken dich alle komplett ab von dem, was du da eigentlich tun willst. Du willst ja möglichst in der Musik aufgehen, ja. Und das ist, also dieser innere Stress im Kopf, der ist plötzlich komplett weg.
Ja, wow. Wie ist das mit deinen Bandkollegen? Was haben die gesagt, dass du nichts mehr trinkst?
Also die sind generell alle, was das Thema angeht, auch ziemlich entspannt. Also für uns ist es, also ja, vor 20 Jahren mag das anders gewesen sein, da hat Alkohol wirklich noch eine größere Rolle in dem Ganzen gespielt, aber das ist jetzt bei uns in der Band sowieso nicht der Fall.
Okay. Ja, also,
das hat auch mit einer gewissen Professionalisierung zu tun. Also ich bin mir sicher, dass Musiker, die das wirklich als Profession sehen, mir da zustimmen, ja, dass da Alkohol eigentlich auch keinen Platz hat. Also zumindest nicht in der Ausübung der Tätigkeit. Danach mal gemütlich vielleicht sozusagen ein Feierabendbier zu trinken, so wie das dann in anderen Berufen auch der Fall ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber also wir haben keine rauschenden Aftershow-Partys, wenn wir irgendwo da in Deutschland unterwegs sind. Wir,
ja.
Wir ja, fahren dann ans Hotel, übernachten und dann am nächsten Tag geht's wieder heim.
Okay. Und wie ist das mit der Kreativität? Also du hast ja gesagt, beim Proben im Proberaum ist klar, da kommt nur Murks bei raus. Komponierst du auch selber?
Ich habe früher viel auch selbst beigetragen zum Songwriting. Aber jetzt bei dem Projekt hat sich's halt relativ früh dann so entwickelt, dass unser Sänger und Gitarrist, der wirklich halt einfach ein Ausnahmetalent ist, dann halt auch so geile Songs schreibt und die auch einfach schon so fertig quasi liefert, dass ich da eher dann, so wie die anderen in der Band, so die Rolle einnehme, dass wir zusammen die Songs dann noch arrangieren, ja, dass wir halt dann auch zusammen richtig grooven. Und aber ansonsten bin ich da im Songwriting-Prozess an sich nicht mehr wirklich.
Okay.
Aber habe ich früher natürlich auch gemacht. Also ich auch längere Zeit bei einem Theater mitgemacht und Soundtracks komponiert.
Ja. Oh, das Gekeuche, ey. Das nervt. Oh. Cool. Du hast so viel erzählt, Florian. So soll das ja aber auch sein.
So kennt man mich.
Ich wollte jetzt nichts sagen. Ich finde das gut. Ja, es geht hier ja um dich und um deine Geschichte. Und du hast das sehr kompakt auf den Punkt gebracht, glaube ich, was Alkohol bei dir vorher verursacht hat. Ja, diese innere Unruhe, dieses schlechte Gefühl und auch dieses Spiel mit den Trinkregeln, ja. Die einfach, also nochmal, es gibt viele Menschen, bei denen das, glaube ich, wirklich gut funktioniert, die einfach sagen so, ich trinke jetzt mal am Wochenende kein Glas Wein, sondern ich trinke jetzt mal einen Monat oder zwei Monate nichts. Für die ist das aber auch egal.
Ja.
Ja. Und jeder, und das, ich sage das immer, immer wieder, jeder, der sich solche Regeln aufstellt und dann während der Zeit, wo er nichts trinken will, feststellt, ich freue mich auf den Tag, wo ich wieder trinken kann, der hat ein Problem.
Ja. Unterstreiche ich zu 100%.
Ja. Und das wollen sehr viele nicht glauben. Und ich verstehe das auch, dass die Leute das nicht glauben wollen. Und dann sage ich immer, sage ich sowieso immer, ja, trink mal einen Monat nichts und guck, was passiert. Und wenn du merkst, der Monat wird sehr lang, der zieht sich und ich denke immer schon wieder an das Ende dieses Monats, dann lass es ganz. Oder hol dir Hilfe.
Ja.
Super. Dann frage ich dich jetzt trotzdem, obwohl du schon so tolle Sachen gesagt hast, lieber Florian, hast du noch einen Tipp für deine Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich meine, klar, da kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also was mir letztendlich die Augen geöffnet hat, ist diese Vielzahl an Literatur und Podcasts, die es halt mittlerweile zum Thema gibt. Also da möchte ich auch an der Stelle, ich habe es dir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, da möchte ich mal eine ganz große Anerkennung aussprechen für das, was du tust. Das ist unfassbar wichtig. Ja? Ich habe dir ja auch verraten, dass ich letztendlich, wie viele deiner Gäste durch Nathalie Stüben halt auf deinen Podcast gestoßen bin. Das heißt, ja, also natürlich hat das bei mir auch damit angefangen, dass ich mir erstmal alle Podcasts von Nathalie Stüben reingezogen habe, dass ich mir ihr Buch gekauft habe. Und natürlich muss das von einem selbst kommen. Es ist, also ich kann nur sagen, wenn man zumindest schon mal einmal darüber nachgedacht hat, ob da ein Problem sein könnte, dann kann ich nur empfehlen, an dem Gedanken wirklich mal dran zu bleiben.
Sehr gut, ja.
Und den nicht halt einfach abzutun, sondern an dem Gedanken dran zu bleiben und sich tiefgehend damit auseinanderzusetzen. Und möglicherweise kommt man dann zu demselben Ergebnis.
Ja, sehr gut. Das ist gut. Ja, das finde ich gut. Und wen möchtest du denn grüßen, lieber Florian?
Natürlich zuallererst meine Frau, die schon ganz gespannt ist auf diese Podcast-Folge. natürlich meine ganze Familie, alle, die mich kennen. Ich bin mal gespannt. Also mich würde es sehr überraschen, wenn jemand zuhören würde, der mich persönlich kennt. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr freuen über eine persönliche Nachricht. Auf jeden Fall.
Und es ist ja auch nicht schlimm, so einen Podcast zu hören. Ja, vielleicht ja auch nur, weil ich so eine schöne Stimme habe und nicht wegen des Themas.
Du hast eine Top-Stimme, du hast eine Top-Art, das zu moderieren. Also wirklich, ich kann nur mein Positiv sagen. Es sei denn, du bist mal ein bisschen erkältet, dann ist es mal ein bisschen unangenehm. Nee, aber übrigens, was ich noch ganz off-topic loswerden wollte, ich finde auch deinen Soundtrack richtig gut.
Der ist also gut, damit, ne? Ja.
Der ist richtig top.
Und den habe ich tatsächlich, ich habe lange gesucht nach einem Soundtrack ganz am Anfang und den habe ich mir einfach bei meinem Host, da gab es so eine Auswahl an Liedern, habe ich einfach den genommen, weil ich den am coolsten fand.
Hammer, also bitte nicht ändern.
Nee, ich habe das tatsächlich zwischendurch mal überlegt, habe mir Kontakt zu so einem Komponisten und habe gedacht, schreib mir mal was und im Nachhinein habe ich gedacht, nee, völlig unsinnig, ja, also warum?
Richtig lässig.
Oh. Bist du denn eigentlich bist du bei Facebook?
Ich bin auch bei Facebook, ja. Ich bin allerdings, muss ich gestehen, auch nimmer so wirklich aktiv, weil mir irgendwann Social Media auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber ja, ich bin auch dort zu finden.
Aber du bist nicht bei der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook, ne? Ja, dann erwarte ich heute noch deinen Beitrittsgesuch.
Okay.
Nee, da sind inzwischen fast 1100 Leute, ja, sehr, sehr schöner Umgang, alle miteinander. Ich moderiere das Ganze, beziehungsweise ich gucke einfach, dass der Ton gut bleibt und ich habe in den, ich glaube, 2 Jahren, die ich das jetzt mache, hatte ich, glaube ich, noch nie ein ernsthaftes Problem mit irgendwelchen Kommentaren, die blöd waren oder so oder abfällig.
Nee, da habe ich auch keinen Zweifel dran. Also das merkt man ja auch an all den Menschen, die du schon interviewt hast. Ja, das ist, also ich meine, da gehört ja, kann ich ja jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ja auch ein gewisser Mut dazu. Ja,
klar.
Hinzustellen und da ganz offen drüber zu sprechen. Mhm. Und dementsprechend gehe ich da bei all diesen Menschen davon aus, dass sie ein hohes Maß an Empathie mitbringen.
Ja, ist so. Bin ich auch immer sehr stolz, dass das in der Gruppe so ist. Das ist nämlich anscheinend nicht in jeder Gruppe, die sich um das Thema kümmert, so.
Nicht?
Okay. Da wird dann viel gepöbelt oder wird gemaßregelt oder wird dann auch, haben dann viele Leute immer schlaue Ideen und da wird dann auf das Individuum nicht so wirklich eingegangen. Und das finde ich halt schön, dass das in der Gruppe so gut funktioniert. Mein Lieber, wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen. Ich danke dir. War mir eine große Freude. Wohnst du noch in der Pfalz eigentlich?
Ja, ich bin meiner Heimat treu geblieben. Also viele aus meiner Generation sind ja in die größeren Städte gezogen natürlich. Ich kann einfach nur sagen, ich liebe meine Heimat. Ich liebe die Natur bei uns. Bei uns ja, ist auch alles einfach ein bisschen ja, ruhiger, ländlicher. Ich meine, durchs Internet hast du ja, also ich arbeite ja nur von zu Hause aus. Ich arbeite in einem internationalen IT-Unternehmen, sitze aber irgendwo in der Pampa, in der Pfalz.
Ja.
Und das finde ich schon irgendwie cool,
muss ich sagen. Super. Ja, schöne Gegend. Also bin ich auch immer wirklich gern da. Auch mit ohne Alkohol, kann ich sagen. Auf jeden Fall. Alles Gute für dich, Florian. Schöne Grüße an deine Frau und insbesondere an deinen Schwiegervater. Möge er sich schnell erholen.
Dankeschön.
Und ich freue mich, dich bald in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen.
Sehr gern. Ich gucke mir das gleich mal an.
Also, tschüss.
Tschüss, danke.
Und das war das Gespräch mit Florian. Im Übrigen, ich habe mir bei Spotify mal eure Musik angehört. Finde ich richtig gut. Klasse. Bleibt dran. Bevor ich dazu komme, welches Gespräch wir in der nächsten Woche zu hören kriegen, hier nochmal ein kleiner Einspieler. Wenn du manchmal glaubst, du kommst allein nicht weiter, Wenn du spürst, was deine Eltern dir damals aufgeladen haben und womit du heute noch zu tun hast, wenn du merkst, dass du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als dich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gern an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. So, und ich habe ja angeteasert, in der kommenden Woche gibt es ein tolles Gespräch. Ich habe mit Mod gesprochen und Mod lebt in Wien und wir haben ein brillantes Gespräch geführt. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe mich auch nachher noch lange wirklich sehr darüber gefreut, über das Gespräch, weil Mod ein paar ganz tolle Bilder kreiert, die ich mir so richtig schön vorstellen konnte. Und ich bin auch da wieder mal, wie in eigentlich jedem Gespräch, auf so ein paar Ideen gekommen oder habe ein paar neue Sichtweisen kennengelernt, wo ich denke, boah ey, jetzt haben wir fast 100 Interviews geführt und immer wieder gibt es neue Dinge. Ich finde das ganz toll. Und deshalb kann ich dir versprechen, auch in der nächsten Woche, tolles Gespräch, diesmal mit Mod aus Wien und es wird dir gefallen, garantiert. Wenn das Gespräch nächste Woche rauskommt, beginnen in Hamburg die Herbstferien. Ich bin dann 2 Wochen weg und wenn wir dann noch was hören wollen, denn bräuchte ich noch vorher Gesprächspartner oder ich muss in der Türkei irgendwie einen Kellner interviewen, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob das so toll wird. Ich spreche nämlich gar kein Türkisch, fällt mir gerade ein. Dammt. Also, wenn du Lust hast, die Wochen drauf ein Gespräch zu hören, dann melde dich bei mir. Ich habe es ja schon im Eingangs-Dingsbums gesagt. Melde dich bei mir. Und es ist, ich meine es wirklich ernst. Ich fange schon an zu stottern. Meine Güte. Also, bis zur nächsten Woche ist es noch ein bisschen hin und bis dahin denk mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.